Darum soll es heute gehen, und zwar Christi Fülle, unsere Erfüllung. Wir sind in Krassau, wir werden den Kolosserbrief durchnehmen, und da sind wir jetzt in Kapitel 2, Vers 9 bis 15. Und in dieser Serie gibt es eine Hauptüberschrift. Die könnte man über den Kolosserbrief setzen. Das heißt, dass Jesus genug ist. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir in der schönsten Gegend von Bayern leben. Das ist meine Überzeugung. Und zwar, es gibt von allem etwas. Es gibt Berge, es gibt Flüsse, es gibt Seen, Wälder, Wiesen, und das alles in einem ausgewogenen Klima. In der Regel ist alles herrlich grün und alles wunderbar anzusehen. Das Ahrntal, auch mit seinen angrenzenden Gebieten an Österreich, ist einfach ein Juwel. Wer hier sich aufhält, der bekommt bald Lust, eine lange und ausgiebige Bergwanderung zu machen. Nun, was braucht man für eine solche Wanderung? Sicher einen Rucksack, aber nicht zu klein. Also wenn das eine lange Wanderung sein soll, es müssen ja viele Dinge hineinpassen. Manche brauchen da einen Wanderstock, eine Wanderkarte, Kompass, Regenjacke, Sonnenbrille, Geld, Verbandszeug, Getränke und Brotzeit, Fotoapparat, Handy auch noch, haben wir vergessen. Stirnlampe, Wäsche zum Wechseln, warmer Pullover, wenn man weit oben ist, vielleicht noch eine Wollmütze. Handy habe ich vergessen. Schade, ne? Okay. Und dann feste Schuhe hat man natürlich an. Wer so einen Rucksack gepackt hat, der kann getrost eine große Tageswanderung durchführen. Dieser Rucksack muss schon sehr früh gepackt werden, vielleicht am besten am vorigen Tag, denn man möchte ja um 4 Uhr aufstehen, damit man dann auf dem Berg den Sonnenaufgang sieht. Im heutigen Bibeltext, da geht es darum, was ein Christ, und ich hoffe, du bist einer, was ein Christ in seinem geistlichen Rucksack hat, mit was er die Wanderung durch sein Leben antritt, worauf er sich verlassen kann. Wir werden sehen, dass es in dem heutigen Bibelabschnitt der Heiligen Schrift es um keine einzige Aufforderung geht. Also es wird nicht gesagt, tue das. Es geht einzig und allein, was wir mit dem Herrn Jesus haben. Es ist immer wieder gut, sich selbst auch dann zu vergewissern. Was habe ich denn in ihm? Was habe ich denn, wenn er bei mir ist? Manche Leute haben ihren Rucksack schon lange gepackt. Und es kann sein, dass sie dann das ein oder andere einfach vergessen haben. Dass sie zwar den Rucksack schon mal irgendwo stehen haben, aber dass sie gar nicht mehr wissen, was ist denn da so alles drin. Dann, was müssen sie tun, wenn sie eine Wanderung machen? Na, sie müssen dann nochmal genau nachsehen und alles ansehen, was sie denn dabei haben. Dass sie wissen, was im Rucksack drin ist, dann kann ich auch ruhig die Bergtour beginnen. Das Gleiche machen wir heute und zwar im geistlichen Bereich. Wir schauen nach, was wir mit dem Herrn Jesus haben. Welche Segnungen wir durch ihn geschenkt bekommen. Auch sehen wir, wie wichtig die Geschenke Gottes sind. Das Ziel auch bei dieser Predigt ist, wie bei der Vorbereitung bei der Bergtour, so auch jetzt, wir sollten noch einmal vor Augen geführt bekommen, was wir durch ihn, durch den Sohn Gottes haben und dass wir gut losmarschieren können, gut weiterleben können. Wenn ich weiß, was Gott mir mitgegeben hat, dann kann ich auch gut durchs Leben gehen. Ich lese den Bibeltext. Wer eine Bibel dabei hat, im Kolosserbrief Kapitel 2, 9 bis 15. Es ist immer gut, auch selbst reinzuschauen bei sich. Vielleicht fällt einem etwas auf, dass man vielleicht etwas auch markiert, denn was geschrieben ist, das bleibt ja auch. Aber wer es jetzt nicht dabei hat, ich habe es hier auch nochmal an die Wand geworfen. Da heißt es, ich lese den Text. Dort steht in Kolosser 2, ab Vers 9, denn in ihm, es geht hier um den Herrn Jesus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Nun, vor diesem Bibelabschnitt, machte Gott durch Paulus deutlich, dass man als Christ irregeführt werden kann. Man soll sich nicht irreführen lassen. So sagt der Apostel Paulus in Kapitel 2, Vers 4. Und zwar gibt es verschiedene Punkte, wo sich der Christ, gefangen nehmen lassen kann. Und zwar durch Philosophie, so heißt es in Vers 8, durch Überlieferungen oder auch Grundsätze dieser Welt, das heißt durch menschliche Gedanken, die sich neben Gottes Gedanken stellen möchte. Alles sollte aber Christusgemäß verstanden werden. Das heißt, von Christus aus verstanden werden. Er ist der einzige, alleinige und wirklich vollkommene, auf den wir uns ausrichten lassen. Da kann nichts mehr dazukommen. Am Beispiel eines Kreises, wenn der Kreis vollkommen ist, dann kann ich nicht durch weitere Rundungen etwas verbessern. Man macht ihn nur kaputt, man zerstört ihn nur. Ja? Wenn er vollkommen ist, dann ist er vollkommen. Das Gleiche gilt auch für den Glauben an Christus. Wer noch etwas dazusetzt, sei es auch gut gemeint, dazusetzt und mit ehrlichem Herzen dazusetzt, dann zerstört er das Eigentliche, dann zerstört er den eigentlichen Glauben. Das war der Gedanke vor dem Text, den wir heute lesen. Nun, was leuchtet hier zuerst auf? Es geht hier in Vers 9 um den Herrn Jesus. Da heißt es, dass in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig ist. Die ganze Fülle Gottes ist leibhaftig und wirklich in Jesus. Was will uns Gottes Wort hier dadurch sagen? Was heißt das? Grundsätzlich, dass Gott in Christus ganz und gar zu Hause ist. Er besucht ihn nicht, sondern er wohnt. Dort ist sein Zuhause. Gott, der so unendlich groß und für unseren Verstand unbegreiflich ist, der größer ist als dieses Universum. Er ist mehr als die Schöpfung. Ja? Er ist noch außerhalb der Schöpfung. Der passt ganz und gar in Jesus hinein. Ja? Die ganze Fülle der Gottheit passt in Jesus hinein. Er wohnt in ihm. Denken wir kurz über Gott selbst nach. Wer ist denn Gott? In der Bibel wird darauf direkt geantwortet. Gott ist ewig und Christus auch. Im Johannesevangelium heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort, und dieses Wort wurde Fleisch. Das heißt, das Wort, was bei Gott war, das Wort, was dann selbst Fleisch wurde, Mensch wurde, ja, das hatte schon immer mit Gott, dem Vater, Gemeinschaft. Gott wurde Mensch, Christus wurde Mensch, da hatte er einen Anfang, aber er war schon ewig bei Gott. Dann heißt es in dem gleichen Abschnitt, im Johannesevangelium 1, Vers 3, dass dieses Wort der Schöpfer ist. Da heißt es, alles ist durch dasselbe Wort, meint es hier, entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Also alles ist durch Christus entstanden, durch dieses später Fleisch gewordene Wort. Gott ist der Schöpfer, Christus auch. Gott ist der Erhalter, Christus auch. Da heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3, diesen, es geht hier um den Herrn Jesus, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Der Herr Jesus trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Das bedeutet, dass unser Herz schlägt. Das ist nicht einfach so, sondern weil Jesus ja dazu sagt. Er will, dass dein Herz schlägt. Er will, dass du atmest. Er trägt dich, auch wenn du es nicht glaubst. Auch wenn du darüber nicht bewusst bist, tut er das trotzdem. Und Gott ist der Retter, Christus ganz besonders. Da schreibt Paulus an Titus, mein echtes Kind, so heißt es hier, nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir, von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unseren Retter. Von Gott wird gesagt, und das stimmt ja auch, er ist allmächtig, aber Christus auch. Er sagte, kurz bevor er zum Himmel aufgefahren ist, in Matthäus 28, 18, mir gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Gott ist auch der Allgegenwärtige. Er ist überall, aber Christus auch. Er sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sagt er seinen Jüngern, die so verstreut sind. Er ist überall. Und Gott wird angebetet. Und Christus auch. Denn der Offenbarung heißt es über das Lamm Gottes, welches ja der Herr Jesus ist. Sie sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen. Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Das ist ein Gebet zu dem Herrn Jesus. Gott ist der Richter, Christus auch. Der Herr Jesus sagt, auch im Johannesevangelium Kapitel 5, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Und jetzt kommt der Grund, warum? Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Gott ist Liebe. Christus auch. Jesus sagt, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Diese Gedanken sollen zuerst mal genügen. Wenn die ganze Fülle der Gottheit ganz und gar bei dem Herrn Jesus zu Hause sind, diese Fülle wohnt bei ihm, dann ist Christus ganz und gar Gott, der vollkommene Gott. Denken wir noch einmal an den Kreis. Können wir Menschen zu dem vollkommenen Gott noch irgendetwas hinzufügen, dass wir sagen, auch ich trage noch etwas dazu bei, dass das jetzt endlich klappt? Gott ist vollkommen. Und wenn er etwas zuspricht, dann dürfen wir nicht noch sagen, aber ich muss noch etwas weiteres auch noch dazu tun. Wir können nur verschlechtern oder zerstören. Schauen wir uns jetzt den Vers 10 an, hier in unserem Text. Mit wem sind die Menschen, die Christen wurden, in Verbindung gebracht worden? Mit Christus selbst, der die Fülle ist. Wenn ein Glas ganz voll ist, dann kann man nichts mehr einfüllen. Stimmt doch. Und wenn wir etwas da noch hineinfüllen wollen, dann machen wir das, was drin ist, kaputt. Ja? Das Gute, was da drin ist, da kommt dann noch etwas rein, und das andere Schlechte kommt dann wieder dazu. Es ist einfach schlecht. Wer es trotzdem tut, sorgt dafür, dass anderes, was eben vorher drin war, wie ich gesagt habe, aus dem Glas herausgedrängt wird. Der Rucksack ist gepackt, der Kreis ist vollkommen, das Glas ist gefüllt. Alles haben wir in Gott, dem Sohn, der Jesus Christus heißt. Dies genügt, um zu leben hier auf dieser Welt. Es genügt bei deiner letzten Stunde, die du erleben wirst auf dieser Welt, ja? Und es genügt darüber hinaus, in der anderen Welt. Dies aber möchte, und das möchte ich auch betonen, ist nur für denjenigen, der auch, so wie es hier sehr oft genannt wird, in Christus ist. Und somit auch zu Christus gekommen ist. Er muss ein Christ geworden sein. Wie wird man ein Christ? Es gibt nur einen Weg, den auch die ersten Jünger gegangen sind. Jesus Christus sagte den Menschen, den er direkt angesprochen hat, komm, folge mir nach. Einen anderen Weg gibt es nicht, sondern komm, folge mir nach. Und dann hat derjenige, der das gehört hat, in seinem Herzen begriffen hat, dann auch gesagt, ja, ich werde es tun. Ich stehe auf und dann lasse ich alles, was mir lieb und wert ist, an zweiter Stelle oder an dritter Stelle, oder ich vergesse es ganz, ich lasse es zurück, um eines zu tun, um Christus zu folgen. Das ist jetzt mein Weg. Jesus wurde die Nummer eins in seinem Leben. Der Jünger pflegte dann Gemeinschaft mit ihm, war interessiert an den Wünschen seines Herrn. Was will denn eigentlich mein Herr? Ist mir wichtig. Ja. Und dann erlegte sein Leben und seine Zukunft, dieser Jünger, in die Hände des guten Hirten. Sagt, nun leite du mich, führe du mich. Heute kann man das in einem Gebet tun. Man kann sein Leben in einem Gebet Christus anbefehlen. Das hat nichts mit einer Kirche zu tun, nichts mit einer Konfession zu tun, sondern das hat mit dir zu tun und dem Heiland der Welt. Und dann geht es darum, dass du sagst, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld, du bist der Heiland. Und bitte rette mich. Und ich folge dir ab jetzt nach, sei mein Hirte. Zwei Dinge, Retter und Herr. Und Christus wird dir helfen. Was bedeutet es nun, in und mit Christus zu sein? Ich möchte drei Schwerpunkte deutlich machen. Und diese haben mich alle sehr begeistert. Ich hoffe, ich bringe das irgendwie auch noch hier rüber, weil es wirklich sehr wichtig ist. Einmal der Umgang mit meiner Schuld, meine Sünden. Es wird ja manchmal gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen, man kann nichts mitnehmen. Aber liebe Leute, man kann doch was mitnehmen. Und zwar die eigenen Sünden können wir mitnehmen, die müssen wir aber hier lassen. Dann die Handlung mit mir, dem Sünder. Wie wird Gott mit mir handeln? Nicht nur mit meinen Sünden, sondern auch mit mir persönlich. Und dann zum Dritten, dass Christus Macht über alle Mächte hat. Und das gilt zu betonen und da ein Ausrufezeichen hinzusetzen. Schauen wir uns die einzelnen Dinge an, die Christus, die Christen durch Christus haben. Das Erste, meine Sünden. Nun, wer er ist und in sich geht, der erkennt, dass alle Religionen weltweit auch erkennen, und die Bibel spricht es auch insbesondere an, dass wir Menschen sündigen. Das weiß nicht nur das Christentum, sondern das kennen alle Religionen. Ja? Um es persönlich auszusprechen, du und ich sündigen. Du und ich haben schon die Unwahrheit gesagt. Du und ich haben schon mal übertrieben, mal etwas verheimlicht, was zu unserem Nachteil dient. Wir kennen Gefühle wie Neid, Unversöhnlichkeit, Stolz. Und der Herr Jesus hat einmal im Gespräch deutlich gemacht, was Gott von vor allem anderen wünscht. Also, was ist bei Gott besonders wichtig? Worauf sieht denn er? Er wurde einmal gefragt, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Darüber gibt es nichts. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Ja. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also alles, was im Alten Testament geschrieben steht, das ist der Haken, wo alles andere dranhängt. Wenn der weg ist, dann kannst du das andere auch alles vergessen. Wenn das also das größte Gebot ist, dann ist der Verstoß oder die Sünde dagegen die größte aller Sünden. Gegen das größte Gebot zu verstoßen, ist die größte Sünde. Und wie oft haben wir schon dagegen verstoßen? Hier ein kleines Zahlenspiel. Nehmen wir an, wir verstoßen am Tag zweimal dagegen. Das heißt, wir lieben Gott in der Regel immer und mit ganzem Herzen und mit all unserem Denken. So stehen wir auf, so gehen wir ins Bett, immer, immer, immer. Aber zweimal haben wir das übersehen. Zweimal sind wir unachtsam gewesen und tun das nicht. Das wäre im Jahr circa 700 Mal. Und wenn wir 80 Jahre leben sollten, dann haben wir rein rechnerisch 56.000 Mal gegen Gottes wichtigstes Gebot verstoßen. Wir sind Dauersünder. Dauersünder. Gegen das Höchste. Nun, wie geht Gott mit meiner Schuld um? Wir wissen, wie es die Religionen machen. Sie sagen, strenge dich an. Versuche, weniger zu sündigen. Der wahre Gott macht das anders. Er weiß, dass dieser Weg der Religionen eine Sackgasse ist. Und wenn ich nur zweimal in meinem Leben gesündigt hätte, wäre es zweimal zu viel. Und 6.000 Mal auch. Das ist auch 6.000 Mal zu viel. Hier im Bibeltext wird von einer Schuldschrift gesprochen. Er, Jesus, hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft. Diese Schuldschrift sind Aufzeichnungen Gottes, die meine Schuld festhalten. Darauf steht alles, was ich getan habe. Die Lüge der Vergangenheit, die Gleichgültigkeit, und auch meine bösen und notvollen Äußerungen, die ich auch noch in der Zukunft sagen werde. Darauf steht Habsucht, Unreinheit, Hass, Spott, Stolz, Diebstahl, üble Nachrede, Trunkensucht, Ehebruch und vieles mehr. Und da es meine Schuld ist, steht mein Name drauf. Wenn ich aber zu Christus gebracht bin, dann hat Christus diese Schuldschrift aus dem Weg geschafft. Wie hat er das getan? Indem er sein Name am Kreuz hingeschrieben hat. Ja? Sein Name steht drauf. Er ist derjenige, der dann schuldig geworden ist. Er hat meine Schuld bezahlt. Die Folge? Gott, der Richter, spricht mich frei, weil Christus meine Schuld, sogar die letzte Ungerechtigkeit, die ich begangen habe, die hat er völlig bezahlt. Gott richtet seinen Sohn, als ob er mich richten sollte. Ja? Ich müsste dafür bestraft werden, aber er hat alles bezahlt. Nun der zweite Punkt, der zweite Schwerpunkt, Gottes Handeln mit mir als Sünder. Ich sündige ja nicht, weil ich einmal daneben getreten bin. Weil ich vielleicht mal gestolpert bin, sondern ich sündige deswegen, weil ich überhaupt nicht richtig laufen kann. Ich kann gar nicht richtig laufen. Es wäre so wie ein Stinktier, kein Blumenduft versprüht. Es kann das gar nicht, weil es ein Stinktier ist. So ist es. Ein Sünder sündigt deshalb, weil er eben ein Sünder ist. Deshalb kommen Sünden raus. Wie geht Gott nun vor? Er kann doch keinen, der immer und immer sündigt, in seinen vollkommenen Himmel lassen. Wie wird hier nach dem Bibeltext gesprochen, der Leib der Sünde abgelegt? Es geht um eine Beschneidung. Eine Beschneidung durch Gott. Es geht um ein Abschneiden. Also selbst mein sündiger Charakter, das finstere Loch, welches immer wieder Sünden hervorbringt, wird für immer zugeschüttet. Wie hat Gott das gemacht? Wir sehen wieder die Worte in ihm. Wer Christ geworden ist, kann Folgendes in Anspruch nehmen. In Christus ist seine sündige Natur abgeschnitten. Und dann die Taufe, die aufgrund des Glaubens folgte, also nicht vor dem Glauben, sondern die Taufe folgte aufgrund des Glaubens, die macht deutlich, dass wirklich hier etwas passiert ist, dass derjenige gestorben ist vor Gott und man begräbt ihn. Und dann drittens, das neue Leben, die Auferweckung, die Christus schenkt, ist durch den Glauben gegeben. Die Menschen waren vorher tot und jetzt leben sie. Nun fragt sich der ein oder andere, also mir kam das auf jeden Fall schnell in den Sinn, warum sündigen denn noch die Christen, wenn sie doch abgeschnitten sind? Wenn doch jetzt auch mein böser Charakter durch Christus in den Tod gegeben wurde. Liebe Geschwister, Gott hat durch den Apostel Paulus Folgendes gesagt. Geliebte, wir sind jetzt zur Zeit, ja, jetzt, wo wir jetzt das lesen, Gottes Kinder. Und doch ist noch nicht offenbar geworden, es ist noch nicht so sichtbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Also das heißt, wenn Christus offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das heißt, Christen werden dem Charakter Christi gleichgestaltet, wenn sie ihn sehen. Wir müssen also noch auf die Begegnung mit dem Herrn Jesus warten. Dann wird alles offenbar. Auch, dass unser alter Charakter wirklich tot ist und heute nur noch in den letzten Zügen liegt. Eines ist aber jetzt schon klar. Unsere neue Natur möchte nicht mehr sündigen. Unsere neue Natur leidet darunter. Dann aber, später, wenn Jesus gekommen ist, dann ist der Kampf zu Ende und wir können uns ganz und gar in der neuen Natur an Gott und der neuen Welt erfreuen. Der Krieg hat Christus schon gewonnen. Aber so manche Schlacht, so mancher Kampf müssen wir noch bestehen. Ich komme zum letzten Punkt. Von Christus heißt es, dass er das Haupt ist. Wenn es eine Herrschaft und wenn es eine Gewalt gibt, ganz gleich, wie sie heißen sollte, ganz egal, dann gibt es ein Haupt, dann gibt es ein Kopf, der darüber steht. Und dieses Haupt heißt Jesus Christus. Er hat so die Macht, also so stark hat Jesus die Macht, wie unser Kopf Macht über unseren Körper hat. Was wir denken, führt unser Körper aus, wenn er gesund ist. Ja? Der Kopf bewegt den Körper, er steuert und er lässt zu, was gerade geschehen soll. Es gibt viel Gewalt, viele Gewaltige und Mächtige in der sichtbaren und auch in der unsichtbaren Welt. Und es gibt Mächte, die auch gegen Gott sind und die ihr eigenes Reich aufbauen wollen. Der Teufel und seine Dämonen. Es sind aber auch Menschen, die in voller Absicht sich Christus nicht als ihren König unterordnen wollen, die ihren eigenen Vorstellungen nach leben und die gegen den Anspruch des Königs sich stellen. Jesus ist der König. Er will regieren. In diesem Zusammenhang wird auf das Kreuzesgeschehen hingewiesen und wie da Christus die Mächte entmachtet hat. In Vers 15 heißt es, dass Christus so, das heißt in dieser Weise, die Mächte entmachtet hat. Und er bezieht sich auf seinen Tod am Kreuz. Wie war die Geschichte, als die Menschen skandierten, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und dann es auch dann zur Tat kam, Christus hing am Kreuz und starb, da dachten diese, nun ist das Ende da. Ja? Nun ist es zu Ende. Die kleine Christengruppe, die wird sich jetzt gleich auflösen. Ihr Anführer ist aus dem Weg geschafft, ihre Hoffnung ist am Boden. Nun ein weiterer Gedanke. Die Bibel spricht davon, dass der Teufel durch den Tod Macht über die Menschen hat. Er hat sie im Paradies durch die Sünde verführt und dadurch vom Leben aus Gott getrennt. Die Menschen leben im Tod. Nun ist Gott, der Sohn, selbst gestorben. Der Tod hat somit auch Gott erreicht. Ist Gott selbst unter die Herrschaft des Teufels gekommen? Es sah so aus. Doch was schreibt der Hebräerbrief in Kapitel 2, Vers 14? Da heißt es, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, also wir sind Menschen, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich der Teufel. Wir Menschen sind, wie gesagt, aus Fleisch und Blut. Deshalb ist der Sohn Gottes auch Mensch geworden und war hier auch in Fleisch und Blut. Ja, Christus ist gestorben, aber durch seinen Tod hat er gerade die Macht des Teufels gebrochen. Er, so heißt es ja hier, ist auferstanden. Er hat den Tod durchbrochen. Der Teufel konnte ihn nicht halten. Denn nur ein Sünder verdient den Tod. Christus ist aber kein Sünder. So war es bei Satan, dass durch das Kreuzesgeschehen er den Sieg errungen hat. Und wie war es bei den Menschen? Sie erlebten, dass die kleine Christengruppe an Pfingsten, also 50 Tage später, auf über 3000 Menschen anwuchs. Sie erlebten, dass trotz Verfolgung diese Leute immer mehr Anhänger fanden. Die nationalen und sprachlichen Grenzen wurden schnell überwunden und das Evangelium war weniger als 100 Jahre später in der damalig bekannten Welt verbreitet. Das Evangelium, welches sagt, Christus hat mit seinem Tod die Schuld der Welt vor Gott bezahlt. Er ist auferstanden und hat somit den Tod besiegt. Heute lebt er, hat alle Macht und kann jeden, der an ihn glaubt, in den Himmel führen. Die Mächte, ob menschliche oder dämonische, haben verloren. Christus, der Allmächtige, hat sie überwunden. Ich komme noch zum Abschluss auf einen weiteren Gedanken. Die Kolosser, denen hier Paulus schreibt, lebten in einer Gesellschaft, die an besondere Mächte oder Geister glaubten, die sie beeinflussten. Sie dachten, diese Geister, die leben in einer Zwischenwelt und wir müssen mit ihnen, ja, sie müssen wir gut beeinflussen, dass es uns gut geht. Diese Mächte glaubten, so glaubten sie, versperren den Weg zu Gott und einem guten Leben. Man bemühte sich, diese Geister zufriedenzustellen, um dann ein Leben zu führen, das frei ist von Störungen und Unglücken. Heute in unserer so aufgeklärten Zeit sind diese Gedanken uns gar nicht so fremd. Glauben heute nicht Menschen auch an bestimmte Mächte oder an das Schicksal, das unser Leben beeinflusst? Was tun Menschen, um den guten Weg möglichst störungsfrei zu gehen? Manche werfen eine Münze, wenn sie nicht wissen, wo es jetzt lang geht, um dann dadurch eine Entscheidung heraufzuführen. Andere lassen sich die Hand lesen, denn sie meinen, das Schicksal hätte dort alles hineingeschrieben. Wieder andere gehen direkt zur Wahrsagerin. Andere wollen sicher mit dem Auto unterwegs sein und schmücken es mit einem Rosenkranz, der auch schützen soll. Oder mit einem Schutzheiligen. Hier hat dieser sogar noch am Rand ein Hufeisen, was dann vielleicht doppelt Glück bringen soll. Wieder andere vertrauen auf die sogenannte reinigenden und aufladenden und schützenden Kraft der Heilsteine. Es gibt Engelkarten, die das Schicksal aufzeigen. Um sich vor bösen Träumen zu schützen, hängen manche einen Traumfänger hin. Wieder andere bauen sich Energiepyramiden, um genügend Kraft für den Alltag zu haben. Wieder andere lassen tibetanische Gebetsfahnen wehen, die dann für Glück und Frieden und Gesundheit ihre bunten Farben im Wind wehen lassen. Und so gibt es eine Unmenge an Dinge, Kräfte, Energien, Geister, Götter, Schicksale, auf die der Mensch heute vertraut oder mit denen er irgendwie in einem guten Kontakt kommen möchte. Wirkliche und auch eingebildete Mächte. Man vertraut auf das Horoskop, aber welches? Dies ist in unseren Breitengraden gängig. Es gibt aber auch das Chinesische. Wenn ich gefragt werde, unter welchem Zeichen ich denn geboren bin, was mich denn beeinflusst, dann sage ich das Lamm. Das Lamm, das gibt es weder bei uns noch in China, aber das Lamm ist das Einzige. Es ist die einzige und heilende und helfende Macht, Person, die ich mich anvertraut habe, die auch mein Leben führen kann und darf und soll. Das ist das Lamm Gottes. Und hier, denke ich, gilt es auch aufzuwachen. Worauf stütze ich mich? Christus hat alles unter Kontrolle. Gib dich nicht mit Mächten oder scheinbaren Mächten ab. Sie verunehren den Herrn aller Herren, der der König ist vor allen Königen. Und dieser König sagt, kommt zu mir, alle, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich will euch erquicken und erfrischen. Wenn der König sagt, komme zu mir, dann ist jedes Suchen nach einem anderen übersinnlichen Hilfsangebot Majestätsbeleidigung und Unglaube. Wir haben gehört, Christus ist Gott und in ihm ist die Fülle Gottes zu Hause. Christen haben durch ihn alles, wirklich alles, was sie zum Leben, zum Sterben und darüber hinaus brauchen. Sie haben Vergebung all ihrer Sünden. Christus hat für ihre Sünden bezahlt. Sie haben sogar die feste und begründete Aussicht, ihren sündigen Charakter ganz und gar hinter sich zu lassen. Christus ist auch für den Sünder selbst ans Kreuz gegangen und hat ihn durch den Tod befreit. Und Christus hat alle Macht und er ist der Herr über jede Gewalt. Wer zu ihm gehört, zu dem Allmächtigen, der braucht überhaupt keine Angst zu haben. Amen.